Einschlafen in Tolkiens Welt. Heute Saruman. Saruman oder Saruman der Weiße im Sindarin Kurunir ist im John Ronald R. Tolkiens Legendarium einer der 5 Istari, die vor den Valar im 3. Zeitalter nach Mittelerde entsandt werden. Er ist ursprünglich der größte der Zauberer und Oberhaupt des Weißen Rates sowie des Ordens der Zauberer, bis er im späten 3. Zeitalter den dunklen Mächten verfällt und zum Verräter wird. Als einer der Istari war Saruman ein Maia, der freiwillig einen menschlichen Körper annahm. Er alterte zwar fast nicht, war aber trotzdem sterblich. Als Istar war es seine Aufgabe, den Völkern Mittelerdes im Widerstand gegen Sauron zu helfen. Saruman war einer der Weisen, die sich mit den vielfältigen wissenschaftlichen Mittelerdes befassten. In besonderem Maße beschäftigte er sich dabei mit den magischen Künsten Saurons. Sein Wissen über dessen Gebiet war einer der wichtigsten Gründe, warum er zum Oberhaupt des Weißen Rates gewählt wurde. Besonders bewandert war Saruman in der Kunde von den Ringen der Macht, die er jahrhundertelang erforschte. Ebenso kannte er sich mit den sehenden Steinen aus. Auch war er in der Geschichte der großen Menschenreiche, insbesondere Numenor und Gondor, kundig. Zudem verstand er sich auf die Herstellung von technischen und chemischen Erzeugnissen, die er in seinem Krieg gegen Rohan verwendete. Ein Beispiel hierfür ist die Substanz, mit der seine Orks eine Bresche in dem Klammwald sprengten. Höchstwahrscheinlich übernahm er viele der technischen Innovationen, die er in Isengard und später auch im Auenland einführte, von Sauron, den er in dessen Hinsicht nacheiferte. Auch im biologischen Bereich besaß Saruman Kenntnisse. So kreuzte er Orks mit Menschen und erschuf dabei die Halborks, die Vorzüge beider Arten genossen. Sarumans Stimme. Mit Hilfe seines Stabes, der ein Symbol seiner Macht war, konnte Saruman sicherlich Magie wirken. So ist anzunehmen, dass er ebenso wie Gandalf Feuer und Blitze erschaffen konnte. Wichtiger jedoch als sein Stab war seine Stimme, mit deren Hilfe er arglose Zuhörer beeinflussen konnte. Seine Stimme übte auf Hörer, die sich dessen nicht bewusst waren oder sich nicht dagegen wehrten, einen magischen Einfluss aus, der es Saruman erlaubte, die Wahrnehmung derer Hörer zu manipulieren. Er konnte seine Worte als über jeden Zweifel erhabenen Wahrheiten erscheinen lassen, eine bestimmte Einstellung der Hörer zu sich selbst und andere hervorrufen und sogar komplexe Gedanken und Wünsche erwecken. Die Wirkung von Sarumans Stimme hielt bei denen, die ihr willig zuhörten, und langfristig an. Menschen wie Grima glaubten auch an die Abwesenheit des Zauberers, seine Stimme zu hören. Die Macht von Sarumans Stimme war so gewaltig, dass sogar der Fürst der Nazgul nicht in Frage stellte, ob sie die Wahrheit sagte oder nicht. Äußere Erscheinung. Sarumans Gestalt war die eines hochgewachsenen alten Mannes. Bei seinen ersten Erscheinen in Mittelerde trug er weiße Gewänder und hatte rabenschwarzes Haar. Als Gandalf in Elronds Rat berichtete, was ihm vorgefallen war, erzählte er von dessen Veränderungen. Ich sah ihn an und bemerkte, dass seine Gewand, das mir weiß erschienen war, es gar nicht war, sondern aus allen Farben gewirkt war, und wenn er sich bewegte, dann schimmerte und schillerten sie, dass das Auge verwirrte. Eomir beschrieb Saruman bei seinen Treffen mit Aragorn, Legolas und Gimli folgendermaßen: Er ist ein gerissener und wandlungsfähiger Zauberer, der in vielen Gestalten erscheint. Bald tritt er hier auf, bald da, meistens, sagt man, als alter Mann in Mantel und Kapuze. Gandalf sehr ähnlich, wie viele sich nun erinnern. Als Aragorn und Legolas und Gimli am Fangornwald rasteten, begegnete ihnen alter Mann, von dem sie später annahm, er sei Saruman gewesen. Plötzlich blickte Gimli auf und dort am Rande des Feuerscheins stand ein alter Mann, gebeugt und auf einem Stab gestürzt, in einem weiten Mantel, einen breitrandigen Hut tief in die Stirn gezogen. In Gesprächen zwischen den Gefährten wurde die Vermutung geäußert, dass Gandalf nach seinem Sturz in Moria Saruman verwechseln ähnlich sehen müsse. Bei der Unterredung am Ontag stellte Gimli jedoch fest, dass dies nur zum Teil stimmte. Ein alter Mann in einem langen Mantel, dessen Farbe schwer zu bestimmen war, denn sie wechselte, wenn sie die Augen bewegten oder wenn er sich berührte. Er hatte ein langes Gesicht mit hoher Stirn und dunklen, tiefen, liegenden Augen, deren Ausdruck kaum zu ergründen war, obwohl sie jetzt ernst und gütig und ein wenig müde dreinschauten. Haar und Bart waren weiß, doch mit manchen schwarzen Strähnen um Lippen und Ohren. Lebensgeschichte, Zeiten in Valinor. In Valinor war Saruman unter dem Namen Curumu, ein Diener des Valars Aule, der in vielen Geheimnissen der Schmiedekunst einweihte. Wie sein Meister war auch er von dem Drang erfüllt, seine Fähigkeiten und Kenntnisse ständig zu erweitern. Bei einer Ratssitzung der Valar, bei der besprochen wurde, wie man gegen den in Mittelerde wieder erstärkten Sauron vorgehen könnte, wurde er von Aule aufgrund seiner Kunstfertigkeit und seiner Macht dazu auserwählt, den Elben und Menschen im Kampf gegen den dunklen Herrscher beizustehen. Bei derselben Sitzung wurde Alatar und Olorin auserwählt, mit ihm zu gehen. Allerdings wurde Olorin, der ursprünglich als Dritter gehen sollte, von Varda in der Rangfolge heraufgesetzt, was Curumu sich merkte. Zudem wurde Curumu von Yavanna, Aules Gattin, gebeten, Eivendel mit nach Mittelerde zu nehmen, was dieser nur äußerst widerwillig tat. Ankunft in Mittelerde und Reisen in den Osten. Saruman kam um das 1000 des dritten Zeitalters als erster der Istari nach Mittelerde. Seine Haltung und sein Gebaren waren vornehm, sprach mit kluger und schöner Stimme und hatte großes Geschick in seinen Händen. Wegen seinen weißen Gewändern erhielt er den Beinamen der Weiße, wurde von fast allen, auch von den Aldar, als Oberhaupt des Ordens angesehen. Zu Beginn seiner Zeit in Mittelerde unternahm er viele Reisen, von denen viele ihn in den Osten des Kontinents führten, den er lange und ausgiebig erforschte. Auf diesen Reisen rief er zum Kampf gegen den dunklen Herrscher auf. Begleitet wurde er von Ithilrimuin. Im Gegensatz zu diesen kehrte er allerdings wieder in den westlichen Lande zurück. Dort mischte er sich meistens unter die Menschen, über deren Geist er große Macht hatte. Um sein Wissen zu vergrößern und um seinen Feind Sauron mit seinen Kenntnissen und seiner geistigen Kraft bekämpfen zu können, forschte Saruman daher oft und viel in den Archiven von Gondor. Vorsitz des Weißen Rates und Erkundung des Auenlandes. Bei der Gründung des Weißen Rates im Jahr 2463 des dritten Zeitalters wurde Saruman zu dessen Oberhaupt gewählt. Dieses geschah allerdings nur, weil Gandalf der Graue, der von Galadriel vorgeschlagen worden war, die Sitzung des Rates zu leiten, zuvor abgelehnt hatte. In dieser Position trat er zunächst als Hauptgegner Saurons auf. Jedoch begann er schon zu dieser Zeit, Gandalf zu misstrauen und ihm zu beneiden, weil er wegen seines bescheidenen und freundlichen Wesens den größeren Einfluss auf die Bewohner Mittelerdes hatte. Zudem hatte Gandalf von Círdan den Elmring Narya erhalten, was Sauron, der auf diesem Gebiet sehr bewandert war, aufs Höchste beleidigte. Während des Studiums der Künste seines Feindes Saurons wurde Saruman immer mehr klar, dass er, wie dieser selbst, Macht erlangen und Mittelerde nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten wolle. Der Zauberer beneidete den dunklen Herrscher wie ein Nebenbuhler um dessen Werke, anstatt ihn wie die anderen Weisen deswegen zu hassen. Da er jedoch erkannte, dass er allein zu schwach war, um Sauron zu verdrängen, brauchte er den einen Ring, um die Kraft zu erlangen, die er dafür benötigte. So begann er im Rat immer mehr seine eigenen Interessen, als die der Völker Mittelerdes zu verfolgen, was den anderen Weisen aber nicht auffiel. Als Sauron in Dol Guldur wieder zu erstarken begann, drängten Gandalf und Galadriel auf einen raschen Angriff gegen den Feind. Während einer Ratssitzung im Jahr 2851 schaffte Saruman es jedoch, sie zu beschwichtigen. Insgeheim spekulierte er darauf, dass der Ring, der ebenfalls nach seinem Herren suchte, irgendwann wieder ans Licht käme, wenn man Sauron in Frieden nach ihm suchen lassen ließe. Falls der Ring auftauchen sollte, erhoffte sich Saruman durch eine List sowohl seinen Feind als auch seinen Freunden zuvorkommen und den Ring an sich zu bringen. Im Folgenden stellte Saruman bei den Schwertfeldern Wachen auf, die allerdings ausschließlich in seinem Dienst engagierten. Im Jahr 2939 entdeckte er, dass er Saurons Handlanger, den Anduin, nach dem Ring absuchten. Obwohl er ihn dieses beunruhigte, sagte er den anderen Weisen nichts davon. Aufgrund durch Gandalfs Interesse im Auenland begann auch Saruman in dieser Zeit auf das Land der Hobbits aufmerksam zu werden. Zunächst hatte er die Halblinge für wenig wichtig gehalten, doch als er sah, dass sein Nebenbuhler deren Land für würdig hielt, es zu besuchen, tat er es ihm nach. Verkleidet und in großer Geheimhaltung erkundete er alle Gegenden des Auenlandes, da er hoffte, einen Zusammenhang mit den Ringen der Macht zu entdecken, den Gandalf ihn seinen Augen zweifellos gesehen haben musste. Auf dessen Suche erfolglos blieb und er fürchtete, Gandalf könnte dahinter kommen und ihn deswegen verspotten, stellte er seine Erkundung schließlich ein. Trotzdem wies er seine Späher an, das Auenland weiterhin im Auge zu behalten. Während einer Sitzung des Weißen Rates wurde Saruman, durch die Rauchringe, die Gandalf in seine Farbfärbe blies, belästigt und fragte ihn nach dem Grund für dieser Spielereien. Als Gandalf ihm von der befreienden Wirkung des Rauches erzählte, verspottete Saruman ihn auf diese und seine Sicht kindische Vorliebe. Insgeheim aber beschaffte er sich das Pfeifenkraut und begann es zu gebrauchen. Da er aber fürchtete, dass dies entdeckt und sein eigener Spott gegen ihn verwenden könnte, tat er es nur, wenn er alleine war. Bei einer im Jahr 2941 stattfindenden Sitzung des Rates stimmte Saruman einen Angriff auf Dol Guldur schließlich zu. Dieses tat er aber nur, weil er nicht wollte, dass der Ring zurück an seinen Schöpfer fiel. Um die anderen Ratsmitglieder in die Irre zu führen, behauptete er bei der letzten Zusammenkunft des Weißen Rates im Jahr 2953, der Ring sei ins Meer gespült worden. Anschließend kündigte er den anderen Weisen aus Hass und Missgunst Gandalf gegenüber die Zusammenarbeit auf. Niederlassung in Isengard und Verrat. Der Orthanc, Sarumans Wohnsitz in Isengard. In den folgenden Jahren zog sich Saruman immer mehr zurück, traf sich nur noch selten mit den anderen Weisen und widmete sich seinen Forschungen. Vom Truchsesses von Gondor, unter dessen Bewohnern er hohes Ansehen genoss, erhielt er im Jahr 2759 den Schlüssel für den Orthanc, welchen er zu seinem Wohnsitz machte. Obwohl er immer noch versuchte, in den Besitz des einen Rings zu gelangen, wahrte er dennoch lange Zeit sein Gesicht als wahrer Freund von Rohan und respektierte die Oberheit Gondors über Nan Coronir. Um das Jahr 2953 begann er mehr und mehr, die Festung als sein eigen und sich als sein Herrscher zu betrachten. So nahm der Zauberer Orks und Dunländer in seine Dienste und traf Vorbereitungen für die Aufstellung eines Heeres. Er ersetzte den See und die Wälder Isengards durch große angelegte Befestigungsanlagen und ließ unterirdische Waffen schmieden und Öfen einrichten. Dort züchtete er neue Orkrassen, unter anderem die Urukai. Er ließ Gandalf durch seinen Agenten beobachten und wies seine Untergebenen an, sich in Eriador umzuhören. Zu dieser Zeit investierte er seine Handelsbezeichnung mit dem Auenland, wenngleich diese weiterhin unter dem Zeichen größter Geheimhaltung stand. Von dort ließ er große Mengen an Nahrungsmitteln und dem von ihm so geschätzten Pfeifenkraut nach Isengard schaffen, um die in seinen Diensten stehenden Menschen angemessen zu versorgen. Die Zahl der Mittelsmänner und Kontaktpersonen, die er zu dieser Zeit im Norden beschäftigt, stieg immens an. Um das Jahr 3000 wagte Saruman schließlich, den Palantir des Orthanc zu benutzen. Dieses tat er aus Neugier und um besser nach dem Ring suchen zu können. Dabei überschätzte er seine eigenen Kräfte, denn als er es wagte, nach Mordor zu blicken, konnte er nicht widerstehen und geriet unter den Einfluss Saurons, der den Stein von Minas Ithil besaß. Fortan war Saruman, obwohl er von sich selbst glaubte, frei zu sein, ein Gefangener der Gedanken des dunklen Herrschers. Sein Stolz und sein Hochmut wuchsen zu dieser Zeit noch stärker als seine Macht. Aus Stolz und Machtbesessenheit schmiedete er sich selbst einen Ring und nannte sich Saruman der vielen Farben. Verhalten im Ringkrieg. Die weiße Hand, das Wappen Sarumans. Im Ringkrieg stand Saruman als Gegner der freien Völker Mittelerdes auf Saurons Seite. Während dieser Zeit trugen seine Soldaten das Zeichen der weißen Hand. Als Verbündeter des dunklen Herrschers war er gezwungen, durch den Palantir im ständigen Kontakt mit Sauron zu bleiben. Doch versuchte er, auch aus dieser Position heraus immer noch, in den Besitz des einen Rings zu gelangen. So lockte er Gandalf im Sommer des Jahres 3018 unter der Vortäuschung von Hilfe nach Isengard, um von ihm Auskünfte über den Ring zu erhalten. Als jener ihm diese verweigerte, sperrte der Zauberer seinen einstigen Verbündeten kurzerhand auf die Spitze des Orthancs und hielt ihn dort monatelang gefangen. Als Gandalf mit Gwaiirs Hilfe die Flucht gelang, wurde Saruman von den von Sauron geschickten Ringgeistern am Tor Isengards aufgesucht, da diese vermuteten, er wüsste über den Aufenthalt des Ringes Bescheid. Mit der Hilfe der Macht seine Stimme gelang es, ihm jedoch sie auf eine falsche Fährte zu setzen. Saruman Orks trugen eine weiße C-Rune, Abzeichen für Koromu, Coda Coronir. Zudem führte Saruman mehr oder minder in Saurons Auftrag Krieg gegen die Bewohner Rohans, bei denen er vorher als Freund und Verbündeter gegolten hatte. Durch den Einfluss Grimas Schlangenzunges, Saruman Spion am Königshof, verfiel König Theoden in Greisenhaftigkeit, bis es Gandalf gelang, ihn daraus zu befreien. Um die Gefährten an ihrer Mission zu hindern, schickte er einen Trupp Uruks aus, dessen gelang es, Merry und Pippin am Amon-Hain gefangen zu nehmen. In der Annahme, einer der zwei Gefangenen besäße den Ring, ließ der Zauberer die beiden Hobbits nach Isengard zu bringen. Doch Merry und Pippin konnten in der Nacht des Angriffes der Rohirrim auf die Orks und der nahegelegenen Fangortwald fliehen, wo sie auf Baumbart trafen. Mit seiner Hilfe gelang es ihnen, die restlichen Ents zu ermutigen, sich gegen Sarumans Wehr zu setzen, der das Brennholz für seine Schmiedeöfen in ihrem Wald schlagen ließ. Nachdem Saruman am 2. März 3019 seine gesamte Armee in den Kampf gegen die Menschen Rohans nach Helms Klamm geschickt hatte, wurde Isengard von den unaufhaltsamen Ents angegriffen und verwüstet. Ihm selbst gelang es jedoch, sich im Orthonk zu verschanzen. Nach der Schlacht um die Hornburg, bei der Sarumans Truppen vernichtend geschlagen worden waren, kamen die siegreichen Rohirrim am 5. März unter Gandalfs Führung nach Isengard. Bei einer Überredung am Fluss des Turms bot Gandalf dem Zauberer an, seinen Verrat wieder gut zu machen. Als Saruman diesen Unterspott ablehnte, verstieß Gandalf ihm aus den Orden der Istari und zerbrach seinen Stab. Anschließend wies er die Ents an, Saruman gut zu bewachen. Zerstörung des Auenlandes und Tod. Am 15. August nach Ende des Ringkrieges ließ Baumbart Saruman gehen. Der Zauberer hatte inzwischen viele von seinen alten Würde und seiner vornehmen Haltung verloren und machte auf den Ent einen eher harmlosen Eindruck. Zudem glaubte Baumbart, Gandalf hätte Saruman all seine Macht genommen. Die magische Kraft seiner Stimme behielt er jedoch weiterhin. Der Zauberer wanderte daraufhin mit Grima Schlangzunge als Bettler umher, bis er am 28. August in Dunland den heimkehrenden Gefährten begegnete. Diese Begegnung veranlasste ihn dazu, an den Hobbits Rache zu nehmen. Daher machte er sich auf den Weg ins Auenland, das er am 22. September erreichte. Dort nutzte er die Willkürherrschaft, die Lotho Sackheim-Beutlin im Laufe der vergangenen Jahres mit seiner Unterstützung aufgebaut hatte, um dem Land größtmöglichen Schaden zuzufügen. Unter dem Namen Scharkar bekam er seine Handlanger, vor allem skrupellose Menschen, unter anderem Gewässer verschmutzen, Bäume fällen, Häuser niederbrannten. Seine Schreckensherrschaft währte jedoch nicht lange. Als die Hobbits um Frodo Beutlin in ihre Heimat zurückkehrten, gelang es ihnen, einen Widerstandsbewegung zu organisieren. Am 3. November nach der erfolgreichen Befreiung des Auenlandes wurde Saruman des Landes verwiesen. Noch bevor dieses umgesetzt werden konnte, schnitt Grima ihm während eines Streits vor der Tür von Beutelsend die Kehle durch. Unmittelbar nach seinem Tod verweste sein Körper innerhalb kürzester Zeit. Wegen seiner Schandtaten aufgrund der Tatsache, dass er seinen Auftrag untreu geworden war, wurde Sarumans unsterblichen Geist die Rückkehr nach Valinor verweigert. Auch kehrte er nie wieder in irgendeiner Form nach Mittelerde zurück. Namen und Titel. Der Zauberstab und der Schlüssel von Orthancs sind Symbole von Sarumans Macht. Saruman der Weiße, Original. Saruma the White. Wurde der Zauberer von den Menschen im Norden von Mittelerde genannt. Weißer Bote, Original, White Messenger und Weißer Zauberer, Original, White Wizard, waren Titel, die Saruman aufgrund seiner Kleidung und Herkunft gegeben wurde. Manchmal wurde er auch nach seinem Wappen als Weiße Hand, Original, White Hand bezeichnet. Koronir. Sindarin für Mann der schlauen Pläne oder Koronir Lan war Sarumans Name bei den Elben, Mittelerdes. Kurumu, Quenya, der Geschickte, wurde Saruman in Valinor genannt, als er zur Gefolgschaft Aulis gehörte. Scharrarer, Original Sharki, wurde Saruman von seinen untergebenen Orks genannt. In der Übersetzung von Wolfgang Kriege kommt diese Bezeichnung als Scharka vor. Bei dem zugrunde liegt das aus dem Orkischen stammenden Scharku, was alter Mann bedeutet. In der Originalausgabe des Herrn der Ringe finden sich unterschiedliche Schreibweise dieses Namens Scharku im Kapitel The Scouring of the Shire. Im Appendix F of Other Races dagegen Scharku. Währenddessen heißt es in der deutschen Koro-Übersetzung im Kapitel Die Befreiung des Auenlandes wiederum Scharku. Sich selbst nannte er Saruman der Weiße, Saruman the Wise, Saruman der Ringmacher, Saruman der Vielfärbige. In Tolkiens Konzept spielte der Istar Saruman eine wichtige Rolle. Erster Entwurf. Die Figur des Saruman hat ihren Ursprung in der Skizze vom 26. und 27. August aus dem Jahr 1940, als Tolkien an der Verwirklichung der Herr der Ringe arbeitete. Im Gegensatz zu vielen Charakteren aus diesen Romanen kommt Saruman nicht im Buch Der Hobbit vor. In der Skizze wird er als Zauberer beschrieben, den Gandalf um Hilfe bittet und der Sauron verfallen ist. In diesem ersten Entwurf trägt er den Namen Saramund, der Graue. Er lässt Gandalf eine Nachricht zukommen, die verlauten lässt, er habe Neuigkeiten, die Ringgeister betreffend. Gandalf, der sich Hilfe von Saramund erhofft, reitet daraufhin zum Wohnsitz des Zauberers. Dieser befindet sich in Angrobel, dem späteren Isengard, in den Grenzen von Rohan. Saramund, ganz den dunklen Mächten verfallen, verrät Gandalf jedoch. Er setzt ihn auf eine falsche Fährte, so dass er von den Ringgeistern verfolgt und von den Orks und Wölfen bewacht, auf dem Gipfel eines Berges gesperrt wird. Weitere Entwicklung. Später entschied sich Tolkien dafür, dass Gandalf von Saruman selbst gefangen genommen werden soll. So wird der Berg durch den Orthanc, den Turm des Zauberers, ersetzt. In dieser Fassung erhält Saramund auch den endgültigen Namen Saruman. Seine Farbe wird nun mit der Weißen angegeben, während Gandalf fortan als der Graue bezeichnet wird. Zudem erhält Saruman viele der Eigenschaften, die ihm später zugesprochen wurden, so beispielsweise sein großes Wissen um die Ringe der Macht. In dieser Version, die der finalen Fassung der Herr der Ringe sehr ähnlich ist, trägt Saruman den letzten der 19 Ringe, was aber nicht näher erläutert wird. Auch hier lockte er Gandalf wieder mit der Aussicht auf wichtige Nachricht nach Isengard. Eine neue Macht ist entstanden, gegen sie gibt es keine Hoffnung. Mit ihr gibt es so viel Hoffnung, wie wir noch nie zuvor hatten. Niemand kann jetzt an ihren Sieg zweifeln, der bevorsteht. Wir bekämpften sie vergebens und törichterweise. Wir wussten viel, aber nicht genug. Wir sahen sie immer nur von außen und durch einen Dunst von alter Unwahrheit und Hass. Und wir beachteten nicht ihre hohe und oberste Absicht. Wir sahen nicht die Gründe, nur die Taten. Und manche von ihnen erschienen uns böse. Aber sie geschahen unter Notwendigkeit. Es gab eine Verschwörung zu verhindern, und zu wissen, Weisheit und Kontrolle zu vereiteln. Die älteren Tage sind vorüber. Die mittleren Tage gehen zur Neige. Die jüngeren Tage beginnen. Die Zeit der Elben ist vorbei, aber unsere Tage haben begonnen. Die Macht wächst und ich werde mit ihr wachsen, bis alle Dinge uns gehören. Ein wesentlicher Unterschied zur Endfassung der Geschichte ist, dass Saruman hier nicht unabhängig von Sauron arbeitet, sondern ganz und gar dessen Verbündeter ist. Er sieht keine Hoffnung im Kampf gegen den dunklen Herrscher und will an seiner Macht teilhaben. Tolkien äußert sich jedoch bereits hier die Vermutung, dass er für Sauron ein unzuverlässiger Bündnispartner sein wird. Auch die Armee, die er am Folgenden in den Verliesen von Isengard aufstellt, stehen im Dienste seines neuen Herrn. Unterdessen heißt es im Buch Die Gefährten, sein Herr stünde im Konkurrenz den Truppen des Herrn von Mordor. Auch von der Überunterredung am Orthanc gibt es verschiedene Entwürfe. Im ersten kommt Gandalf nach Saurons Niederlage allein nach Isengard, um mit Saruman zu sprechen. Als Saruman seinen alten Widersacher kommen sieht, tritt er aus seinem Turm hervor und versucht Gandalf für sich zu gewinnen. Als Antwort nimmt dieser Saruman den Zauberstab ab und zerbricht ihn über der Knie. In einer zweiten Fassung kommen die siegreichen Gefährten um Gandalf und Eomer nach der Schlacht von Helm's Klamm nach Isengard, um den Zauberer aufzusuchen. Dieser wird doch von den Ents und seinem Turm gefangen gehalten. Als die Gefährten am Orntag ankommen, kommt Saruman hervor und versucht erneut, Gandalf für sich zu gewinnen. »Ah, mein lieber Gandalf, ich bin so erfreut, dich zu sehen. Endlich verstehen wir Zauberer einander. Diese Leute scheinen alle unnötig wütend zu sein. Was für ein Chaos herrscht doch in der Welt. Wirklich, wir beide sollten uns zusammen beraten. Solche Männer wie wir werden gebraucht. Was ist jetzt mit unseren Einflussbereichen?« Gandalf verspottet Saruman jedoch und lässt sich von seinen Worten nicht beeinflussen. Er zerbricht seinen Stab allerdings hier nicht wie in der Endfassung durch die Macht seines Befehls, sondern durch seine Hand. Anschließend gibt er Saruman einen gröberen Stab und schickt ihn mit dem Auftrag los, Wohltätigkeit zu vollbringen. In einer dritten Fassung nähert sich Tolkien der finalen Form, aus die zwei Türme an. Auch hier kommen die Gefährten nach der Schlacht um die Hornburg nach Isengard, um mit Saruman zu sprechen. Nun kommt der Zauberer aber nicht mehr aus seinem Turm hervor, sondern spricht vom Balkon des Orthanc aus die Gefährten zu sich. Auch hier ist das folgende Gespräch wesentlich länger als in vergangenen Versionen. Zu Beginn fragt Gandalf, ob Saruman seine Taten bereue. Dieser zeigt sich daraufhin uneinsichtig und bedauert lediglich, Gandalf im Orthanc gefangen zu halten. Er bietet Gandalf seine Hilfe an, unter der Bedingung, diese müsse zuerst den Rohirrim fortschicken. Gandalf lehnt jedoch ab und bittet Saruman, ihn den Orthanc unter freiem Geleit zu verlassen. Allerdings müsse Saruman ihm vorher den Schlüssel des Turms und seinen Zauberstab übergeben. Durch diese Bedingungen entzürnt lehnt Saruman das Angebot unter Spott ab und verlässt den Balkon. Daraufhin beauftragt Gandalf Baumbart, Saruman unter keinen Umständen mit seinem Stab davonziehen zu lassen. Im Vergleich zur Endfassung fehlen in dieser Version lediglich die Passagen, in der Saruman mit Theoden und Eomer spricht. So spielt sich das Gespräch ausschließlich zwischen den beiden Zauberern ab. Auch verzichtet Gandalf am Ende darauf, Sarumans Stab zu zerbrechen. Der Teil, in dem Gandalf Saruman auffordert, zu Guten zurückzukehren, ist aber größtenteils enthalten. Während Tolkien am Buch Die zwei Türme arbeitete, entwickelte er auch Sarumans Charakter weiter. So wird dem Zauberer Gerissenheit und eine gewisse Herzlosigkeit gegenüber lebenden Wesen zugeschrieben. Auch die Ideen von seiner Begeisterung für Maschinen und der unglaubliche Überzeugungskraft seiner Stimme entstanden zu dieser Zeit. Gleichfalls kommt hervor, dass Saruman durch sein Wissen um die Palantiri und dessen Gebrauch des Orthanc-Steins von Sauron korrumpiert wird. Verworfene Konzepte. Tolkien entwickelte auch eine Idee, die einen Zusammenhang zwischen dem Balrog von Moria und Saruman vorsah. Demnach sollte Saruman in Gestalt des Balrogs auf der Brücke von Khazad-dûm mit Gandalf kämpfen und besiegt werden. Anschließend sollte Gandalf Sarumans Platz als weißer Zauberer einnehmen. Nach einiger Zeit wurde diese Idee aber wieder verworfen, da Saruman sich Gandalf gegenüber lautselig geben sollte. Von Anfang an spielte Saruman auch bei der Trennung der Gefährten eine wichtige Rolle. So wollte Tolkien zunächst, dass Saruman Gimli und Legolas nach der Trennung der Ringgemeinschaft gefangen nimmt. Diese sollten sich aber später wieder befreien können. Nachdem der Autor diese Idee aufgegeben hatte, entstand ein anderes Konzept, demzufolge Aragorn und Boromir nach dem Zerfall des Bundes nach Minas Tirith gehen sollten. Nach einiger Zeit wurde Boromir eifersüchtig auf Aragorn, weil dieser die größte Popularität in gondorischen Bevölkerung genießt. Als die Bürger ihn seine Position als Statthalter absetzten und Aragorn diesen Platz einnimmt, wendete er sich endgültig dem Bösen zu und wird zum Verbündeten Sarumans, dessen Streitkräfte zusammen mit den Herren Mordors die Hauptstadt Gondors belagern. So nimmt er in diesem Konzept den Platz ein, den später Grima Schlangenzunge besetzt. Auch diese Idee wurde nach einiger Zeit von Tolkien gänzlich aus dem Manuskript entfernt. Identität als Scharrer. Nach Tolkiens ursprünglicher Idee sollte Saruman nach seiner Freilassung als verschlagener Gauner umherwandern. Bei den Treffen zwischen Saruman und den Herrführenden des Westens in Eriador sollte der Zauberer zunächst um Verzeihung bitten. Diese wurde wieder hinterher aber verworfen. So blieb Saruman in späteren Versionen dieses Gespräches dem Bösen treu. Im Vorläufer der finalen Fassung fiel sein Wortwechsel mit den Hobbits allerdings anders aus. Nachdem Merry ihm den Beutel mit dem Pfeifenkraut überreicht hatte, antwortete Saruman folgendermaßen: »Nun, ich danke dir. Du scheinst ein ehrlicher Bursche zu sein, und vielleicht bist du nicht gekommen, um über mich zu triumphieren. Ich werde dir etwas sagen. Wenn du in das Auenland kommst, hüte dich vor Cosimo, früherer Name Lotus, und beeile dich, oder dir könnte das Pfeifenkraut ausgehen.« Sarumans freundliche Geste wurde später wieder entfernt, da Tolkien der Meinung war, er wäre viel zu stolz und verbittert dafür. Was jedoch blieb, war der Zusammenhang zwischen dem Zauberer und dem Auenland. Dieser wurde vom Autor weiterentwickelt. So entstand beim Schreiben des Kapitels die Befreiung des Auenlands, die Idee der Scharrerer. Dieser sollte der Drahtzieher der Verbrechen im Lande der Hobbits sein. Diese Rolle deckte sich aber nicht von Anfang an mit der Figur des Sarumans. Zunächst handelte es sich dabei um den Anführer einer Gruppe von Halborks bei Wasserau. Frodo gegenüber offenbart er sich als Scharrer und wird kurz darauf von diesem getötet. Anschließend wurde dieser Name einem bösen Menschen in Beutelsend zugeschrieben, der ebenfalls von Frodo umgebracht wird. Zum Schluss entschied sich Tolkien, den gefallenen Zauberer Saruman diesen Platz einnehmen zu lassen, der versuchen sollte, seine Industrialisierungspläne im Auenland durch Lotho Sackheims Beutel umsetzen zu lassen. Hierzu entwickelte er ein eigenes Konzept, das in seiner früheren Version des Kapitels von Frodo vorgetragen wurde. Saruman wurde schon vor einer ganzen Weile auf uns und das Auenland aufmerksam und begann zu spionieren. Eine ganze Menge von den komischen Leuten, die sich hier schon seit langer Zeit herumgetrieben hatten, bevor wir aufbrachen, muss von ihm geschickt worden sein. Ich vermute, auf diesem Weg kam er in den Kontakt mit Cosimo. Cosimo war reich genug, aber er wollte schon immer mehr haben. Ich nehme an, dass er anfing, mit Saruman zu handeln und so im Geheimen reicher wurde, indem er dieses und jenes heimlich kaufte. Die Begegnung von Hobbits und Saruman in Beutelsend war von Anfang an größtenteils der Fassung enthalten, die später auch in Die Rückkehr des Königs erschien. Nur die Passage von Sarumans Leiche und dem Nebel, der sich um sie sammelte, wurde erst später hinzugefügt. Film-Trilogie. Christopher Lee, der Saruman-Darsteller in der Filmtrilogie. In der Filmtrilogie von Peter Jackson wird Saruman von dem britischen Schauspieler Christopher Lee verkörpert. Dabei wird dieser Figur erheblich mehr Platz eingeräumt als in den Romanen Tolkiens. So tritt er als bedeutender Bösewicht, Gegenspieler Gandalfs und Feind der freien Völker Mittelerdes auf. Dabei halten sich die Filmemacher, was das Aussehen des Zauberers anbelangt, größtenteils an die literarische Vorlage. Ein auffälliger Unterschied zu den Büchern jedoch ist, in den allen dreien Filmen, dass Sarumans Gewänder weiß bleibt. Sie verweisen nicht die von Gandalf in Elronds Rat geschilderten Vervaltigungen, schillernden Farben auf und bleiben, bis zum Sarumans Tod in dieser Fassung. Weiterhin wird in den Filmen nicht wirklich deutlich, dass Saruman den Ring für sich haben will. Vielmehr bietet er sich Sauron als williger Vasall an und hofft, an seiner Macht teilzuhaben. Tolkien zufolge stellt sich der Zauberer nun äußerst widerwillig in den Diensten Mordors und versucht mehrfach, seinen Gebieter zu betrügen. Die Gefährten. Im ersten Film tritt Saruman zum ersten Mal bei Gandalfs Besuch in Isengard auf. Dort gibt er sich zunächst noch als Freund und Verbündeter aus. Bald gibt er aber zu verstehen, dass es keinen Sinn mehr hätte, sich gegen Sauron zu Wehr zu setzen, da ein solcher Kampf sowieso aussichtslos wäre. So versucht er mehr und mehr Gandalf davon zu überzeugen, dass es am besten wäre, sich mit dem dunklen Herrscher zu verbünden und über Mittelerde zu herrschen. Als dieser sich weigert und versucht, Frodo zur Hilfe zu eilen, kommt es zum Kampf zwischen den beiden Zauberern, der im Buch nicht erwähnt wird und den Saruman dank seiner überlegenen Fähigkeit schließlich für sich entschiedet. Im Folgenden beginnt der Zauberer Orks in seine Dienste zu nehmen und die Wälder Isengard abzuholzen. Den Büchertolkien zufolge geschieht dies bereits Jahrzehnte zuvor. Auch nimmt er im Verlauf der Handlung zum ersten Mal Kontakt mit Sauron über dem Palantir auf. Dieses geschieht in den Büchern ebenfalls Jahre zuvor. Der große Unterschied im Film ist jedoch, dass Saruman von sich aus den dunklen Herrscher aufsucht und nicht wie in Tolkiens Werken von seinem Blick gefangen wird. Auch die Aufstellung der Armee in Isengard nimmt der Zauberer in Saurons Auftrag vor. Zudem versucht Saruman, Gandalf mit zunehmender Gewalt von seiner Sache zu überzeugen. So wird dieser während eines Gesprächs mit Saruman von Gwaiir von der Zinne des Orthanks gerettet. Im Buch hingegen berichtet Gandalf, dass Saruman während seiner Rettung nicht anwesend war. In der zweiten Hälfte des Films tritt Saruman als Hauptgegner der Ringgemeinschaft auf. Die Hindernisse, wie zum Beispiel die spionierenden Kränen und der Sturm auf Caradhras, werden durch ihn verursacht, um die Gefährten zu zwingen, den Weg durch Moria zu nehmen. Im Buch wird dies mit keinem Wort erwähnt. Außerdem wird gezeigt, wie der Zauberer seinen Uruk-Trupp von Isengard aussendet und dessen Anführer dem Befehl erteilt, die Hobbits gefangen zu nehmen und die restlichen Gefährten zu töten. Die zwei Türme. Auch im zweiten Teil der Filmtrilogie wird die Seite der Feinde von dem als asketisch und introvertiert dargestellt. Zauberer und nicht vom körperlosen Sauron dominiert. Allerdings konzentriert er sich in diesem Film auf den Krieg gegen Rohan und nicht auf die Suche nach dem Ring. So tritt Saruman in einigen Szenen auf, in denen er die Dunländer gegen die Rohirrim aufstachelt und seine Orks anweist, den Fangornwald abzuholzen. Zudem hält er über dem Palantir weiter in Kontakt mit Sauron und hofft, bald gemeinsam mit dem dunklen Herrscher über Mittelerdes Gebiete zu können. Die Begegnung von Saruman und den Gefährten um Aragorn, die im Buch am Rande des Fangornwaldes stattfindet und einen der wenigen persönlichen Auftritte des Zauberers in den Romanen darstellt, entfällt im Film jedoch. Weiterhin schickte Saruman auf den Rat Grimas hin, der im Film schon wesentlich früher zu ihm stößt als im Buch, Warge aus, um das Volk Rohans zu bedrohen. In einer zentralen Szene hält er eine motivierende Ansprache vor seinen zehntausenden Mann starkem Heer. Wobei die Macht seiner Stimme und ihrer mitreißenden Wirkung auf die Massen deutlich wird. Bei der Überflutung von Isengard muss Saruman von Balkon seines Turms aus hilflos die Zerstörung seiner Festung mit ansehen. Im Buch hält er sich bei Ankunft der Ents doch am Tor auf, wird von Flinkbaum gejagt und kann sich knapp in den Orthanc retten. Diese Szene entfällt im Film. Auch wird Saruman nicht wie im Buch am Ende des zweiten Teils aus dem Istari-Orden ausgestoßen, sondern erst am Anfang des dritten Teils. Die Rückkehr des Königs. Die erweiterte Sonderausgabe Special Extended Edition des dritten Films enthält zu Beginn eine Szene, die in der Kinofassung entfiel. In dieser findet ein letztes Gespräch zwischen den Verbündeten um Gandalf und Theoden und Saruman statt. Allerdings steht der Zauberer hier nicht wie im Buch auf dem Balkon, sondern auf der Zinne des Orthancs. Im Laufe der Unterredung weist Saruman Gandalfs Angebot auf Wiedergutmachung zurück und bewirft diesen mit einem Feuerball. Gandalf übersteht den Angriff jedoch unbeschadet und zerbricht daraufhin Sarumans Zauberstab. Trotzdem gelingt es ihm noch, die Gefährten mit der Macht seiner Stimme einzuschüchtern. Als Theoden versucht, Grima davon zu überzeugen, sich von seinem Gebieter zu befreien, wird der Zauberer wütend und schlägt seinen Diener. Dieser sticht Saruman im Anschluss von hinten mit einem Messer. Am Ende fällt der Zauberer rücklings von der Turmspitze und wird von einem eisernen Rad aufgespießt. Somit stirbt Saruman im Film gleich zu Beginn der Handlung und nicht, wie im Buch, am Ende. Die Befreiung des Auenlandes entfällt demzufolge komplett.
Übrigens, dieser Traum wird dir ehrenamtlich geschenkt von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Wenn dir gefällt, wie du geschlafen hast, werde gleich morgen früh Mitglied.